Es ist eine Naturgewalt, die mich immer wieder fasziniert. Vulkane. Das sind spektakuläre Bilder, wenn ein Vulkan rote Lava spuckt. Und klar, es geht auch eine große Gefahr davon aus, wenn wir Menschen in der Nähe von aktiven Vulkanen leben. Aber auch schlafende, ruhige Vulkane sind ja schon beeindruckend. Vielleicht waren Sie selbst ja auch schon mal am Vesuv bei Neapel, am Teide auf Teneriffa oder in Island, wenn es da rausdampft. Das ist schon irgendwie alles sehr beeindruckend. Und auch bei uns gibt es ja Vulkanlandschaften, zum Beispiel in der Eifel, am Kaiserstuhl oder auf der Schwäbischen Alb. Vulkane haben die Geologie der Erde geprägt und machen das immer noch. Sie zu erforschen gehört vielleicht zu den aufregendsten Forschungsgebieten. Einer, der das macht, ist Dr. Christoph Helo, Geologe an der Uni Mainz. Er erforscht Vulkane an Land und unter Wasser, hier zu Hause bei uns in der Eifel. Aber er kommt auch ordentlich rum in der Welt, Italien, USA, Griechenland. Und dabei erlebt er Vulkanausbrüche hautnah mit. Und er nimmt uns jetzt mal mit auf Expedition. Hallo, Herr Helo.
Hallo.
Manchmal sieht man ja Fotos oder Videos, da steht dann eine dunkle Gestalt im Vordergrund und dahinter die Lavafontäne. Könnten das Sie sein?
Jein, sage ich jetzt mal. Ich bin tatsächlich viel auf Vulkan unterwegs, aber so diese ganz spektakulären Sachen, so ganz nah dran mit dann Schutzanzug an die Lavafontäne, das habe ich tatsächlich so in dem Ausmaß auch noch nicht gemacht. Das machen tatsächlich auch die wenigsten. Also das sind dann schon spezielle Anwendungen, spezielle Probennamen, wenn dann sowas mal in Frage kommt. Meistens ist man doch in etwas sicherer Entfernung.
Was war Ihr spektakulärster Vulkanausbruch?
Einer der spektakulären so in der letzten Zeit war wirklich Ätna. Vor 21 waren wir unten. Genau, da ist er ja einige Zeit immer wieder mal ausgebrochen. Das ist schon, waren damals keine riesigen Eruptionen, aber es ist trotzdem auch bei so einer kleineren Eruption schon spektakulär, wenn man an so einem Kilometer Entfernung dann nur steht und die Asche anfängt runter zu rieseln und es rumst schon und man sieht die riesen Brocken. Man weiß, die sind autogroß und man sieht sie runterfallen. Das ist trotzdem spektakulär. Und dann man kann sicher sein, dass man die Entfernung groß genug ist, sodass man außerhalb der Gefahrenzone eigentlich ist.
Und ist trotzdem auch Nervenkitzel dabei wahrscheinlich, oder?
Ja, auch immer so ein bisschen, ja, natürlich. Vor allem, wenn man auch dann mit Studierenden unterwegs ist, die vielleicht auch das erste Mal irgendwie sowas miterleben, ist natürlich dann immer eine gewisse Aufregung schon mit dabei. Also ganz vorhersehen können wir auch Ätna ja noch nicht. Auch so ein Ausbruch, es kann immer mal überraschende Momente geben. Ja. Das darf man nicht vergessen, auch wenn Ätna einer der wirklich bestuntersuchten Vulkane ist, die wir so kennen und oft sehr regelmäßig dann aktiv ist. Aber Überraschungen gibt es immer. Ja, dem muss man sich bewusst sein.
Wenn Sie jetzt so eine Exkursion zum Ätna machen, was und wer muss da alles mit?
Also was mitkommt, das hängt so ein bisschen von der Fragestellung ab. Die letzte Exkursion, die wir auf den Ätna gemacht haben, das war zusammen mit Atmosphärenphysikern und Chemikern. Das heißt, wir hatten sehr unterschiedliches Equipment mit dabei. Als Geologe habe ich natürlich immer einen Geologenhammer dabei. Das ist so ein bisschen Stereotyp, aber das ist tatsächlich auch, das stimmt. Man ist immer mit einem Geologenhammer im Gelände. Ansonsten haben wir Sachen dabei, um Proben zu nehmen. Vieles besorgt man tatsächlich aber auch vor Ort. Man muss da so ein bisschen flexibel sein, weil man auch immer nicht genau weiß, wie ist die Situation vor Ort. Wie beprobt man jetzt da am besten? Also gerade die Asche zum Beispiel war damals die Frage, wir wollten Asche einer bestimmten Eruption oder der jetzigen Eruption beproben, und zwar ganz genau dieser Eruption und nicht das, was vor 2 Tagen runtergekommen ist. Mussten uns vor Ort überlegen, wie machen wir das? Haben wir vor Ort große Planen gekauft, haben die ausgelegt, haben die mit Steinen festgemacht und Schnüren, haben Besenstiele gekauft, wirklich im Krämerladen, haben die daneben gesteckt, denn wir müssen ja nachher, wenn die Asche drüber gefallen ist, auch die Planen wiederfinden. Ja. Das sind so Sachen, da muss man so ein bisschen flexibel sein im Gelände. Die Atmosphärenchemiker haben natürlich auch ihre Messinstrumente mit dabei gehabt, mit denen man dann die Entgasungen messen kann. Also das Verhältnis von Schwefel zu Chlor zum Beispiel, CO2 und solche Sachen. Also das hängt so ein bisschen von der Fragestellung ab.
Und jetzt sagen Sie ja, Sie haben Ihren Geologenhammer immer dabei. Das heißt, Sie klopfen dann auch einfach ein bisschen Gestein und nehmen da dann auch Proben.
Richtig, also ganz banal runtergebrochen. Ja, also größere Handstücke nehmen wir natürlich auch. Die bricht man vor Ort auf. Man guckt sie natürlich auch vor Ort wirklich erstmal das Handstück an. Ist es das, was ich möchte? Ist es ein frisches Handstück? Ist es ein älteres Handstück? Das geht nur an einer wirklich frischen Bruchfläche. Also man schlägt immer erst den Stein, das Handstück auf, bevor man sich es tatsächlich wirklich gut anschaut. Sondern die äußere Fläche ist immer verwittert. Da sind Algen, Moose drauf, Flechten drauf, wenn es keine ganz frischen, nicht von einer ganz frischen Eruption ist. Deswegen ja, tatsächlich immer erstmal anschlagen.
Und was machen Sie dann mit den, ich sag mal, Proben, die Sie da gesammelt haben, auch mit der Asche, die runtergeregnet ist, oder auch mit den Messungen von irgendwelchen Gasen vor Ort? Was
da
ist dann das Ziel?
Ja, da geht es dann ganz oft, also das Ziel ist, hängt auch so ein bisschen von der Fragestellung ab, aber in dem Fall war so ein bisschen Ziel, die Entgasungsgeschichte zu verstehen. Also wir wollten das koppeln mit den Messungen der Atmosphärenchemiker, also die messen, was rauskommt. Und das, was oben rauskommt, war ja auch mal unten in der Magma und Teile davon sind noch drin. Das heißt, Teile von diesen Gasen sind noch, ich sage jetzt mal, eingesperrt in der Asche. Das ist das, was wir als Geologen dann wieder messen. Also wir bearbeiten letztlich immer die Festkörper. Im Prinzip ist das schnell abgequetschte oder abgeschreckte Magma. Das heißt, das ist eigentlich wie so ein Glas. Eigentlich ist es ein Glas, kann man sagen, mit kleinen Kristallen drin. Und da sind diese Gase noch eingesperrt und da versuchen wir dann mit analytischen Methoden, diese Gase in dem Glas noch zu messen und das dann zu korrelieren mit dem, was kommt oben raus. Also die weitläufige Fragestellung ist immer so ein bisschen, den Vulkan ein Stückchen besser zu verstehen, denn die Entgasung hängt eins zu eins zusammen mit Eruptionstätigkeit, also mit explosiven Eruptionen. Ohne Gase keine explosiven Eruptionen, also ohne Entgasung keine Explosion.
Wie nah kommen Sie denn dem Krater dann so in der Regel?
Also damals als ich die Messungen gemacht habe, das war so Luftlinie ungefähr 1 Kilometer weg. Ein Teil der Gruppe ist für die Messungen kurz vor der Eruption direkt an den Krater eigentlich hin. Also es gibt mehrere Krater. Auf dem Ätna waren nicht an dem Krater, aus dem der Ausbruch dann gekommen ist, sondern einen der Krater, der nebendran war. Aber die waren direkt dran und haben dort Gasmessungen durchgeführt. Denn bevor Asche rauskommt, in vielen Fällen, tritt ja erstmal sehr viel Gas auch aus oder sehr feine Asche. Also bevor die Eruption so richtig in Gang kommt mit dieser Eruptionssäule, was dann auch so prominent im Fernsehen immer zu sehen ist, wird ja auch erstmal sehr viel Gas emittiert und das kann man dann natürlich sehr gut messen. Also unter Umständen bis direkt an den Krater.
Im Dezember, da waren Sie auf Nisyros in Griechenland. Richtig. Was haben Sie da gemacht? Was wollten Sie da rausfinden?
Da ging es jetzt weniger um einen Vulkan, der momentan aktiv ist, also momentan Eruptionen zeigt. Die letzte Eruption ist schon wirklich ein Weilchen her, war im 19. Jahrhundert. Da ging es eigentlich eher darum, dass solche Systeme, auch wenn sie gerade keine Lava eruptieren, also nichts ausspucken, ja trotzdem aktiv sind, in dem Sinne, dass Gase, Entgasen zirkulieren und die wechselwirken mit dem Gestein. Also das nennt man hydrothermale Alteration, also das sind hydrothermale Fluide. Da ist Wasser mit dabei, da sind aber auch Gase mit dabei, da ist Schwefelgas, Chlorgas mit dabei. Das greift das Gestein an, das verändert das Gestein und macht das auch instabil. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die von solchen Vulkanen ausgehen kann, dass Teile des Vulkangebäudes instabil werden durch diese chemischen Alterationsprozesse, die einfach immer konstant stattfinden, wenn so ein Vulkan aktiv ist, auch wenn er gerade nicht spuckt. Und das ist so ein bisschen Ziel dieses Forschungsprojekt auf Nisyros, dass wir da so ein bisschen angucken, wie passiert diese Alteration, was passiert da, was wird für Gase werden freigesetzt, welche Temperaturen herrschen im Untergrund, wo sind die heißen Zonen im Bereich des Kraters, wo ist besonders starke Alteration. Also da haben wir auch sehr viel mit Drohnen gearbeitet, das war auch wieder so eine Mischung, zum Teil Drohnenarbeit, die Infrarotmessungen gemacht haben, also Temperaturmessungen. Mit Infrarot kann man ja auch geringere Temperaturen sehen und gleichzeitig haben wir auch das Alterierte, das wird dann oft sehr feinkörnig, das Gestein, das geht wirklich kaputt. Also das ist auch jedem Laien sofort ersichtlich, dass das nicht mehr gut aussieht, ja. Das sieht so ein bisschen verrottet aus. Und das haben wir beprobt. Und dann, da ist die Fragestellung, was genau passiert da? Und das wollen wir auch korrelieren mit den Messungen im Gelände, mit den Gas- und mit den Temperaturmessungen.
Und jetzt geht es auch noch zu Unterwasservulkanen. Die erforschen Sie zum Beispiel in Oregon in den USA. Da geht es dann mit dem Schiff hin und Sie haben Tauchroboter dabei. Was machen die Roboter da genau und was untersuchen Sie?
Richtig, das liegt schon ein paar Jahre zurück, diese Forschungstätigkeit. Da war wirklich die Fragestellung, im submarinen Bereich weiß man inzwischen, gibt es auch Eruptionen, die explosiv sind. Das ist so ein bisschen lange Zeit so ein bisschen umstritten gewesen oder war so ein bisschen die Frage, wie groß, wie heftig sind diese Eruptionen, weil man denkt immer, großer Wasserdruck verhindert eine explosive Eruption, denn Gase können sich dann ja nicht mehr so ausdehnen. Das stimmt natürlich per se, aber trotzdem wissen wir inzwischen, es gibt auch im submarinen Bereich explosiven Vulkanismus und das war so ein bisschen Forschungsschwerpunkt dieser Reisen. Da fährt man, wie Sie gesagt haben, mit einem Schiff hin, so 400 Kilometer entfernt von der Küste von Oregon ungefähr gewesen, Juan de Fuca Ridge heißt dieses System. Und ja, man hat Tauchroboter dabei, die sind in der Größe von so ein bisschen würfelig, 2, 3, 4 auf 3 Meter ungefähr. Die sind ferngesteuert, die werden gesteuert von extra Piloten. Das ist so ein bisschen wie Videospiele spielen. Also das sind zum Teil auch Piloten, die früher sehr viel Videospiele gespielt haben. Man braucht da wirklich ein sehr gutes Händchen mit Joysticks. Denn diese Tauchroboter haben auch so kleine Arme, mit denen dann die Proben genommen werden. Anders als im Gelände können wir nicht Proben im Hammer aufschlagen, sondern wir müssen das unter Wasser in 2000 Meter Tiefe. Das Schiff ist 2000 Meter über dem Tauchroboter. Man sieht alles sehr gut mit Kameras. Man sitzt da ein bisschen wie in so einem Kino mit großen Leinwänden. Die Tauchroboter haben sehr viele hochauflösende Kameras und Licht. Man sieht, was man beproben möchte. Man sieht allerdings nicht weit. Man sieht nur ein paar Meter weit. Auch das ist ganz anders. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als auf Land. Hm. Das können Sie sich vorstellen, Sie arbeiten nachts mit einem ferngesteuerten Auto mit nur einer Taschenlampe und sehen es am Computer und müssen dann Proben nehmen. So ungefähr ist das unter Wasser. Und das heißt, man muss da schon genau wissen, wo, was möchte man beproben und muss sehr vorsichtig beproben, denn viele von diesen Sachen sind sehr zerbrechlich. Also da braucht man schon ein gutes Händchen und das haben diese Piloten. Also das ist unglaublich, was die mit wie viel Fingerspitzengefühl, die diese Tauchroboter auch durch sehr nah an den Boden ranbringen, durch enge Gänge oft durchgetaucht haben und trotzdem noch gleichzeitig Proben genommen haben. Das ist schon sehr beeindruckend, also diese Fertigkeit.
Jetzt vielleicht eine schwierige Frage für Sie. Lieber Vulkane an Land oder lieber Vulkane unter Wasser?
Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, weil es ganz anderes Arbeiten ist. Kann ich so gar nicht sagen. Hat beides seinen Reiz. An Land ist natürlich die Verfügbarkeit viel, viel einfacher. Also es ist viel einfacher hinzukommen, es ist viel einfacher Projekte zu planen. Es ist günstiger, Projekte zu planen. Ich kann allein oder mit einer Gruppe ein, ich sage jetzt mal, beliebiges Projekt irgendwo planen, wenn man unter Wasser arbeitet. Das muss natürlich immer in Kooperation mit größeren Einrichtungen geschehen, denn ich habe ja kein Schiff. Ja, ich kann ja nicht einfach mal ein Schiff starten und da rausfahren. Es ist deutlich komplexer. Aber es ist trotzdem beides, ist sehr unterschiedliches Arbeiten und deswegen beides super spannend. Und es ist auch super spannend, in so einem Schiff zu sitzen und zu wissen, okay, man arbeitet jetzt in 2000 Meter Tiefe und also man guckt auf Dinge, die noch nie jemand vorher angeschaut hat. Also das ist immer noch ein großes, unbekanntes Feld der Ozean und das ist schon ein besonderer Reiz. Ja, das hat man an Land eigentlich selten. Also es gibt keinen Vulkan, an dem nicht eigentlich schon fast jemand gewesen ist.
Vulkane besser verstehen, um irgendwann Vulkanausbrüche genauer vorherzusagen. Das ist eins der Forschungsziele von Christoph Helo, Geowissenschaftler und Vulkanforscher an der Uni Mainz. Und dafür erforscht er Vulkane weltweit und hautnah an Land und unter Wasser. Danke für die Einblicke und das Gespräch hier in Impuls, Herr Helo.
Bitteschön, hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.